Die Viren werden dabei also als Transportmittel benutzt. Sechstens revolutioniert Gen- und Biotechnologie mit einigen neuartigen Techniken das Finden von Impfstoffen gegen Krankheitserreger und vor allem auch das billige Herstellen von Impfstoffen in grossen Mengen. Die Rüstungs-Gentechnologen suchen auch intensiv nach Impfstoffen, die über die Schleimhäute aufgenommen werden können. Damit könnte man die eigene Bevölkerung ohne auffällige Impfaktionen immunisieren, indem man den Impfstoff mit dem Flugzeug versprüht. Auch das Impfen via Klimaanlage in Gebäuden oder U-Bahn-Stationen ist denkbar. Siebtens eröffnet Gen- und Biotechnologie auch völlig neue Perspektiven bei den chemischen Waffen. Man kann zum Beispiel in einem Bioreaktor Gift produzieren durch manipulierte Bakterien. Und als einzigen chemischen Grundstoff braucht man eine Nährlösung aus Zucker. Auch zeigt sich immer mehr, dass die manipulierten Bakterien zum Teil Gift produzieren, die in extrem geringer Menge kurz nach dem Kontakt mit dem Opfer chemische Reaktionen im Körper blockieren können. Der Gegner wird durch die Gift also fast unmittelbar nach dem Einschnaufen lahmgelegt, was zum Beispiel ideal für Überraschungsangriffe in einem Stellungskrieg ist. Die hören jetzt das nächste Stück von der Dire Straits, Industrial Disease. Gentechnologie ermöglicht also, wie ich vorher versucht habe zu erklären, dass Bakterien und Viren viel besser kontrolliert werden können bei ihrem Einsatz und dass man die eigenen Leute besser schützen kann. Das macht den B-Waffeneinsatz aber viel wahrscheinlicher und darum der ganze Komplex so gefährlich. Zurück zu den Möglichkeiten, die man mit B-Waffen hat. Man könnte sich also ohne weiteres einen künstlich hergestellten Superkeim denken. Ein Bakterium mit dem Erbgut von 2-3 ausgewählten Mikroorganismen. So zum Beispiel ein Botulinus produzierender Typhuserreger, der von einer dritten Art eine hohe Resistenz gegen widrige Umweltbedingungen und Antibiotika hat. Ein Lebewesen vom Reisbrett, geplant von einer interaktiven Gruppe von Gentechnologen, Militärstrategen und Politikern, hergestellt in einem militärischen Genlabor und tonnenweise vervielfältigt mit Bioreaktoren. Bereits 1969 sind Vorstellungen über solche Superkeime im US-Verteidigungsministerium geäussert worden. Dort drin heisst es: Innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre wird es wahrscheinlich möglich sein, einen neuen Infektionskeim herzustellen, der sich in wesentlichen Eigenschaften von allen bekannten pathogenen Keimen unterscheidet und der sich allen immunologischen und therapeutischen Prozessen widersetzt. In der Zwischenzeit sind 20 Jahre vergangen und es ist anzunehmen, dass solche Superkeime irgendwo im Reagenzgläschen existieren oder dass zumindest der intensiv daran geforscht wird. Die Erkenntnis der weitreichenden Folgen und Gefahren, die daraus entstehen, haben nämlich nicht zur Forderung vom Verzicht von allen Staaten geführt, sondern Superkiller zu entwickeln und zu bauen. Es hat auch nicht zur Weigerung der Gentechnologen geführt, ihr Wissen auf diese Art anzuwenden. Das, obwohl sogar die amerikanische Zeitschrift Nature aus Besorgnis über die Entwicklung im B-Waffenbereich alle Molekularbiologen aufgefordert hat, sich nicht an militärischen Projekten zu beteiligen. Im Gegenteil, man hat von wissenschaftlicher und militärischer Seite mehr Forschungsgelder gefordert und natürlich auch bekommen, mit der Begründung, ohne das sichere wissenschaftliche Wissen, dass eine derartige Waffe möglich ist und der Kenntnis, wie sie hergestellt wird, bestehen nur wenig Möglichkeiten, Verteidigungsmaßnahmen zu erfinden. Sollte ein Feind diesen Infektionskeim entwickeln, so ist das zweifellos ein wichtiger Bereich militärisch-technischer Unterlegenheit, in dem kein Forschungsprogramm existiert. Es dünkt mich, solche Begründungen enthalten immer die gleiche schizophrene Logik, nämlich, dass man zuerst eine neue Waffe bauen muss, um dann ein wirksames Mittel gegen sie zu entwickeln. Was aber überhaupt erst nötig geworden ist, weil man sie gebaut hat. Weil sie der Gegner aber auch entwickelt hat oder hat müssen entwickeln, muss man die eigene Waffe weiterentwickeln. Was aber wieder bewirkt, dass sie der Gegner weiterentwickelt, bis man schließlich auf etwas völlig Neues, noch Teuflisches stößt. Das muss man dann aber unbedingt entwickeln und bauen, und zwar mit der Begründung: Ohne das sichere wissenschaftliche Wissen, dass eine derartige Waffe möglich ist und der Kenntnis, wie sie hergestellt wird, bestehen nur wenige Möglichkeiten, Verteidigungsmaßnahmen zu erfinden. Sollte ein Feind diesen Infektionskeim entwickeln, so ist das zweifellos ein wichtiger Bereich militärisch-technischer Unterlegenheit, in dem kein Forschungsprogramm
ist. Ich habe mich da vorher in einer Rüstungsspirale verfangen und bin von Bernhard ausgeblendet worden. Merci. Ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was die B-Waffen gegenüber Atomwaffen oder herkömmlichen chemischen Waffen abgrenzt. Gegenüber A-Waffen sind B-Waffen erstens einfach und billig herzustellen. Zweitens, die Ausgangsstoffe, also Erreger und Nährlösung, einfach zu beschaffen im Vergleich zum Uran. Drittens sind Forschungs- und Produktionsanlagen praktisch nicht kontrollierbar, weil sie klein und nicht spezifisch militärisch sind. Viertens werden nur Lebewesen und kein Sachwerk geschädigt. Und fünftens sind B-Waffen schwer nachweisbar, was sie für versteckte Einsätze bevorteilt.
Gegenüber C-Waffen sind biologische Waffen erstens variabler und flexibler einsetzbar, zweitens oft viel giftiger als herkömmliche Gift, drittens schwierig festzustellen, oft erst durch den Ausbruch der Krankheit, und viertens können sich viele B-Waffen durch Ansteckung selber ausbreiten oder aber gezielt zum Absterben gebracht werden nach einer gewünschten Zeit. Bei all diesen Möglichkeiten, die sich hier auftun, fragt ihr euch vielleicht, ob es denn eigentlich kein Abkommen gibt, um zu verhindern, was muss verhindert werden. Im April 1972 ist tatsächlich eine Konvention über B-Waffen von insgesamt 130 Staaten aus Ost und West unterschrieben worden. Sie beinhaltet den Verzicht auf das Entwickeln, das Herstellen und das Lagern von biologischen Kampfstoffen. Ausgenommen von dem Entwicklungs- und Herstellungsverbot bleiben nach Artikel 2 von dem Vertrag die Arten und Mengen von Mikroorganismen, Viren und Toxinen, die durch Vorbeugungs-, Schutz- oder sonstige friedliche Zwecke gerechtfertigt sind. Mit anderen Worten ist die Entwicklung, die Herstellung und Lagerung von jeglichem biologischem Material zu sogenannten defensiven Zwecken erlaubt, was immer das heissen mag. Auch erlaubt ist jede Art von Forschung über und an biologischen Waffen. Man brauche eben, zum Impfstoff und sonstige Abwehrmöglichkeiten zu entwickeln, einerseits die Keime im Labor und andererseits die Erlaubnis, daran herumzuforschen. Das ist die Begründung für die absolutst denkbare Verwässerung des Abkommens. Und zwar ist das klar, weil erstens die biologischen Toxine ja gerade in kleinsten Mengen schon tödlich wirken und zweitens, weil Bakterien, Viren und oft auch biologische Toxine in kurzer Zeit von einer Reagenzglasmenge aufs Vielfache vermehrt sind. Zu kontrollieren gibt es bei dem 1972 unterschriebenen Abkommen also nichts. Bei einem allenfalls schärferen Abkommen, wo sämtliche B-Waffenforschung und Lagerung verbietet hat, würde das Kontrollieren von der Einhaltung aber zu einem ernsthaften Problem. Ich rede da absichtlich in der Möglichkeitsform, weil es ja noch kein greifendes Abkommen gibt. Wie könnte man überprüfen, ob sich alle Staaten an so ein Abkommen halten? Wie soll man überhaupt Grenzen ziehen zwischen zivil und militärisch, bei der Impfstoffforschung zum Beispiel? Gerade im B-Waffenbereich ist das extrem schwierig, weil ja fast jede B-Waffe ein Lebewesen ist und darum irgendwie automatisch zivil. Wildviren- und Impfstoffforschung zum Beispiel im Zusammenhang mit AIDS total im öffentlichen Interesse ist und sich darum kaum verbieten lässt. Und weil die gen- und biotechnologischen Methoden absolut keinen Unterschied machen zwischen zivil und militärisch. Als Quintessenz daraus sehen wir im Moment, falls sich der ganze Genscheiß nicht stoppen lässt, nur eine Möglichkeit, nämlich die Totalkontrolle der Wissenschaft durch Gesellschaft, das gläserne Labor. Auf diese Punkte kommen wir noch zurück. Wir möchten jetzt im Schlussteil von unserer Sendung über Gentechnologie und Rüstung noch näher darauf eingehen, was die Wissenschaft eigentlich für ein Instrument ist und was für Leute da dahinter stehen und ob die eigentlich ihre Verantwortung, die sie zweifellos haben, nicht wahrnehmen. Um sich darauf einzustellen, hören wir jetzt das nächste Musikstück von der Ina Deter, «Neue Männer braucht das Land».
Schreib in Gold auf die Altäre. Ich komme nicht mit der Neue Männer braucht das Land. Ich gehe mit der Ina Deter völlig einig. Aber es braucht auch neue Frauen. Der Einsatz von Wissenschaft für militärische Zwecke hat sich in diesem Jahrhundert deutlich in den Kriegen ausgedrückt. Und die vernichtenden Wirkungen von atomaren, biologischen und chemischen Waffen werden ständig verbessert. Schon zu Zeiten des Archimedes sind Kriegsgeräte das Hauptresultat von realisierten Forschungsideen. Die moderne Naturwissenschaft und die Industrialisierung haben die Verwirklichung von Allmachtsfantasien begünstigt. So haben die grossen Schaustücke von der Naturwissenschaft und Technik ihren Ursprung und ihren Hauptverwendungszweck im militärischen Sektor. Weltweit arbeiten heute etwa 50% von allen Wissenschaftlern für Kriegstechniken, wobei in Europa 33%, in den USA mehr als 60%. Aber auch im zivilen Bereich verursachen viele naturwissenschaftsintensive Technologien eine hohe Zerstörung und Gefährdung der Natur. Ich glaube, Beispiele dafür muss ich nicht aufzählen. Im Total zeigt sich das naturwissenschaftliche Wissen eher als destruktives Wissen statt einem konstruktiven, lebensbereichenden Wissen. Naturwissenschaft an sich wird häufig als neutral angeschaut. Die Anwendung wird aber doch oft als falsch empfunden. Begründungen für die falschen Anwendungen sind: Das Kapital presst die in der Wissenschaft und Technik tätig sind, zur Herstellung von profitablen Produkten. PolitikerInnen und Militärbürokraten zwingen Wissenschaftler indirekt zur Kriegsforschung, weil für zivile Forschungsprojekte zu wenig Stutzlocken gemacht wird. Eine weitere Begründung für die Anwendung der Naturwissenschaft im Militär ist, dass halt auch Naturwissenschaftler Opfer werden, dass auch sie die Feindbilder, zum Beispiel gegenüber den Russen, die uns allen eingeimpft werden, völlig verinnerlichen und so individuell rechtfertigen können, fürs Militär zu arbeiten. Also bewusst todbringende Geräte entwickeln. WissenschaftlerInnen selber unterscheiden häufig zwischen naturwissenschaftlicher Forschung und technischer Entwicklung. Die Forschung dient in der Wahrheitsfindung. Was aber Politik und Wirtschaft aus dem macht, wie die Infos technisch realisiert werden, liegt nicht in der Verantwortung der ForscherInnen. Solche Argumente, die Naturwissenschaftler rechtfertigen für ihr Tun, bezeichnet Otto Ulrich als externe Erklärungsgründe. Er bestreitet die Gründe auch nicht, sondern ergänzt sie um interne Erklärungsgründe, womit der destruktive, also nicht neutrale Charakter von der Naturwissenschaft und Technik aufgezeigt werden soll. Auf zwei von diesen internen Erklärungsgründen für den nicht neutralen Charakter von Naturwissenschaft gehe ich im Folgenden ein. Der erste interne Erklärungsgrund hat den Titel «Die Natur der Naturwissenschaften». Der zweite interne Erklärungsgrund hat den Titel «Die Interessen der Naturwissenschaftsgemeinde». Zu der Natur der Naturwissenschaften. Die heutige mathematisch-experimentelle Naturwissenschaft hat sich historisch entwickelt. Und zwar aus zwei ganz unterschiedlichen Zweigen. Aus einem philosophischen und aus einem erfahrungsmässigen Zweig heraus. Auf der Grundlage des philosophisch-theologischen Zweig zeigt sich Naturwissenschaft als Suche nach den verborgenen Prozessen der Natur. Es ist eine Suche nach Strukturen hinter den Erscheinungen. Eine Suche nach dem Bauplan vom Gott. Der göttliche Plan hat eine göttliche Form müssen haben. Um den Bauplan zu beschreiben, ist nur die Sprache der Mathematik genug gut gewesen. Die kosmologischen Gesetze haben sich mit der Mathe gut beschreiben lassen, also das Zusammenspiel von Kräften, Massen und Planetenbewegungen. Auf der Erde haben sich aber keine so einfachen himmlischen Prinzipien formulieren lassen, weil die irdischen Vorgänge sich gegenseitig stark beeinflussen, also sehr komplex sind. So ist der erfahrungsmässige oder experimentelle Zweig zum Zug gekommen. Mit der experimentellen Anordnung konnten alle störenden Einflüsse beseitigt werden. Jetzt haben unter Vernachlässigung von Faktoren wie Widerstand, Wind, Körperformen etc. können mathematische Gesetze formuliert werden. Man kommt also mit dem Experiment folgendermaßen zum Gesetz: Feststellung von einem Phänomen, Zerstückelung von erfassten Erscheinungen, Experiment, das heisst Kombination von einzelnen Daten und Pröbeln, Gesetzformulierung aufgrund von einigen ausgewählten Daten, wo Regelmäßigkeit festgestellt werden kann. Es ist offensichtlich, dass ein solches Gesetz die Natur nicht umfassend erklären kann. Es ist vielmehr so, dass durch Zerlegung und bedarfsweise Neukombination von Daten Natur auf Gesetzmäßigkeiten reduziert wird. Diese Gesetze werden vor allem im Hinblick auf ihre technische Realisierbarkeit aufgestellt. Natur und Erde werden mathematisch zugerichtet, auf der Basis von zahllosen wissenschaftlichen Experimenten. Natur wird dienstbar gemacht. Das Beherrschungsmotiv im naturwissenschaftlichen Experiment wird sichtbar. Die Dienstbarmachung der Natur greift auch beim Menschen an. Das menschliche Erleben wie Hören oder Schauen wird auf mathematische Faktoren wie Schwingungen und Massen etc. reduziert. Das Ausschliessen von Lebensinteressen von Mensch und Natur liegt also in der Natur der Naturwissenschaften. Unglücklicherweise ist diese Ausschliessung auch noch institutionell abgesichert worden. Bei Institutsgründungen im 17. Jahrhundert hat sich die neue Wissenschaft verpflichten, sich nicht in Fragen von Theologie, Metaphysik, Moral und Politik einzumischen. Das abstrakte Wissen durch Naturwissenschaft ist also nicht als Wissen für ein gutes neues Leben eingesetzt worden, sondern hat einzig eine grössere Manipulierbarkeit der Welt zum Ziel gehabt. Darum ist das Produkt Rageten zum Beispiel ein logischeres naturwissenschaftliches Resultat als eine Art Friedensmaschine. Durch den immer tiefer greifenden Zerlegungseingriff und seiner technischen Ausschlachtung werden immer mehr Stoffe produziert, die ökologisch unverträglich sind, z.B. Treibgas oder Insektizid. Oder Stoffe, die sich im Laufe der Evolution vom Ökosystem abgelagert haben, z.B. Schwermetall oder Öl, werden massenhaft synthetisiert und todbringend ins Lebenssystem Erde eingewirbelt. Die grossen Unfälle im Bereich von Chemie oder Kerntechnik oder Kriegstechnik sind und werden die Folge sein von verwissenschaftlichten Prozessen. Hinter dem naturwissenschaftlichen Beherrschungsprinzip steht aber der Mensch. Damit komme ich zum zweiten internen Erklärungsgrund, den Otto Ulrich neben weiteren beschreibt. Der Titel von dem zweiten internen Erklärungsgrund für den destruktiven Charakter der Naturwissenschaft lautet «Die Interessen der Naturwissenschaftsgemeinde». Warum kann die inhumane Logik der Naturwissenschaft, wie wir es ja vorher gesehen haben, nicht durch die humane Haltung der NaturwissenschaftlerInnen ausgeglichen werden? Naturwissenschaftliche Forschung ist heute meistens hochspezialisierte Tätigkeit. Naturwissenschaft konzentriert sich auf immer kleinere Ausschnitte der Welt. Die Aufsplitterung und Spezialisierung greift die Menschlichkeit an. NaturwissenschaftlerInnen entfernen sich bei ihrem Eifer nach Anerkennung und Aufstieg vom Menschlichsein. Zusätzlich richtet sich das Interesse immer mehr auf Dimensionen wie schneller, weiter, höher, tiefer etc. Mit einer Forschungsarbeit über Wärmeaustausch bei Normaltemperaturen kann man halt weniger brillieren als mit Wärmeaustauschuntersuchungen an einer Weltraumrakete, die durchs Weltall pfeilen. Die wirklich lebenswichtigen Fragen, die sich ja in der Nähe von der Zimmertemperaturen abspielen, sind für viele Naturwissenschaftlerinnen eine Art Hausfrauenarbeiten und werden entsprechend gemieden. Anders bei militärischen Projekten. Rüstungsprojekte sind typische Frontprojekte. Die Entwicklung von schnelleren, weiterreichenden Systemen steht zur Debatte. Und in der Rüstungsindustrie gibt es nicht noch wie im zivilen Sektor langwierige Diskussionen zwischen Wirtschafts- und Entwicklungsvertreterinnen. Rüstungsprojekte haben zudem eine angemessene Zeit zur Bearbeitung eines Problems. Im zivilen Sektor geht es da anders zu und her. Manche Techniker kurbeln die Rüstungsspirale mit einer verantwortungslosen Haltung, die zur Wahrung von persönlichen Interessen wie Geltungssucht, Spieltrieb, Machbarkeitswahn an. Es ist beispielsweise beleidigt, dass der Bau der Atombombe aus persönlicher Interessenverfolgung vorangetrieben worden ist. Zu ihrer Rechtfertigung haben die beteiligten Wissenschaftler die Gefahr der deutschen Bomben vorgeschoben. Im 1944 haben die USA aber gewusst, dass die Deutschen nicht daran arbeiten. Aber Zivilisation hat jetzt mit einer A-Bombe vor den Nazis geschützt werden müssen. Im 1945 sind die Nazis besiegt gsi. Japan war der neue Grund, obwohl Japan schon vor den Abwürfen zur Kapitulation bereit war. Ein anderes Musterli für die totale Verantwortungslosigkeit von Naturwissenschaftlern ist der erste Atombombentest. Es wurde gewettet, ob jetzt nur die Erdatmosphäre über New Mexico zu brennen kommt oder aber in einer unkontrollierten Kettenreaktion die ganze Erdatmosphäre. Die Zerstörung der Erde ist also in Kauf genommen worden, aus wissenschaftlichem Interesse. Es ist klar, dass es so nicht weitergeht. Verantwortung für technologieerzeugende Wissenschaft muss übernommen werden. Weiter muss die Forschung, bevor sie technisch realisiert wird, beweisen, dass sie ökologisch und sozial absolut verträglich ist. Und nicht etwa so, wie es heute ist, wo Geschädigte die Schadenursache beweisen müssen. Technologie muss als Gefährdung von der Gesellschaft und Natur angeschaut werden, bis zum Beweis von ihrer Unschädlichkeit. Und bis dahin muss sie verhindert werden. Was die Militärforschung anbelangt, muss sich das Volk klar machen, dass es Wissenschaftler zahlt, die zu rund 50% mit grossem Interesse an der Massenvernichtung von Menschen schafft.
White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll pursue my kind of dropping down, but I'm gonna wave my green flag high.
Zum Schluss jetzt noch ein paar wichtige Thesen zur Verantwortung der Naturwissenschaftler. Es findet sich in der politischen Kultur der Rüstungsforschung drei Grundhaltungen. Erstens die Verharmlosung der Folgen des Einsatzes der Massenvernichtungsmittel. Zweitens die totale Akzeptanz dieser Folgen. Und drittens die Ignoranz der Folgen des wissenschaftlichen Handelns. Es ist die Faszination vom Möglichen, die die Wissenschaftler antreibt. Oder wie Monika vorher gesagt hat, die Allmachtsfantasie, die das Ganze immer weiter treibt. Erleichtert wird das durch den absoluten Autoritätsstatus, den die Naturwissenschaft in unserer Gesellschaft hat. Diesen Status hat sie sicher zu einem Grossteil wegen ihrer sogenannten Objektivität und Neutralität. Wobei das Schizophrene dabei ist, dass immer beide Kontrahenten in einer Auseinandersetzung wissenschaftlich argumentieren. Schön zu sehen ist das bei Energiefragen oder bei Umweltfragen. Messdaten sind vielleicht neutral, aber ihre Interpretation ist immer subjektiv. Ich möchte jetzt darauf eingehen, was von wissenschaftlicher Seite aus gemacht werden kann oder gemacht wird, um die Wissenschaft von der Rüstung zu entkoppeln. Wichtig ist, dass man bei den Forschern endlich die Verantwortung nahenimmt und anfängt, erstens an Konferenzen und Seminaren Zusammenhänge vom eigenen Arbeitsgebiet zur Aufrüstung darzustellen und zu diskutieren. Zweitens, gerade an so Konferenzen besteht die Möglichkeit von einer blockübergreifenden Solidarität dank Wissensaustausch. So könnte vielleicht das Trauma «Der Gegner rüstet auf» überwunden werden und die Wissenschaftler aus Ost und West zu gegenseitigem Vertrauen finden. Drittens, man muss aufhören, Fragen über Sinn und Zweck der Forschung unter Naturwissenschaftlern zu belächeln und als unwissenschaftlich, darum uninteressant, aus der Traktandenliste zu streichen bzw. gar nie aufzunehmen. Viertens, Wissenschaftler, die einen Bewusstseinsprozess schon durchgemacht haben, müssen sich in Vereinen oder so organisieren. Damit haben sie mehr Gewicht und Rückhalt in ihren Bemühungen, Militär und Wissenschaft zu entkoppeln und die Wissenschaft zu demokratisieren. Fünftens, kann man und muss man mit den geschaffenen Vereinen direkt Kontakt aufnehmen zu Basisorganisationen in der Bevölkerung, zum Beispiel Friedensbewegung, Anti-AKW-Gruppen und so weiter. Durch das Austauschen von Erfahrung und Wissen wird man so zu einer neuen Zielsetzung und Richtungsdefinition der wissenschaftlichen Forschung gelangen. Sechstens, Veränderung der Inhalt ist aber direkt gekoppelt mit Veränderung der innerwissenschaftlichen Strukturen. Das sind die internen Erklärungsgründe von vorher. Damit meine ich, dass einem an einer Hochschule nicht nur das vorverdaute Wissen auftischt wird, sondern dass bei der Ausbildung Wert gelegt wird auf ethische Fragen und auf die Verantwortung fürs eigene Tun. Siebtens. Verantwortung fürs eigene Handeln kann man aber nur in einer demokratischen Struktur übernehmen und lernen. Darum ist der Ausbau von demokratischen Instrumenten an den Hochschulen vordringlich. In diesem Zusammenhang wichtig ist das neue Hochschulgesetz, das vom Bundesrat jetzt am Parlament übergeben worden ist oder nächstens übergeben wird. Falls das Gesetz in dieser Form vom Parlament angenommen wird, was zu befürchten ist, hat das eine drastische Einschränkung vom Einfluss der Studenten und Dozenten zur Folge. Entscheidungsmacht über Forschungsprojekte und Lehrpläne soll allein die ETH-Direktion und eine sogenannte neutrale Kommission von Wirtschaftsspitzenleuten haben. Falls es so weit kommt und die an sich schon spärlichen demokratischen Strukturen noch weiter beschnitten werden, wird man vom VSETH aus das Referendum ergreifen. Das Timing von Bundesseite aus ist so gut, dass das Referendum sehr wahrscheinlich gerade in die Zeit der Sommersemesterferien fällt, wo sämtliche Studentenorganisationen eine Art Schlummerdasein führen. Also ein klares Nein zum neuen Hochschulgesetz. Achtens. Das arrogante Elitendenken, das zum Teil unter Akademiker und Wissenschaftler herrscht, ist eine Konsequenz aus der hierarchischen und undemokratischen Hochschulstruktur. Das Ziel dieser Struktur kann also nur sein, die Wissenschaft als Herrschaftsmittel zu zementieren und durch immer neue Technologien weiterzuerhalten. Darum müssen wir weg von dieser Elitenformierung hin zu einer begabten Förderung in unserem Schulsystem. Neuntens. Auch in den Demokratisierungsprozess von der Wissenschaft gehört das vorher erwähnte gläserne Labor in Anlehnung an das gläserne Abflussrohr. Ich meine die absolute Offenlegung von sämtlichen Forschungsprojekten und Resultaten in Ost und West. Nur wenn man weiss, was wo geforscht wird, hat man überhaupt die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklungsrichtung der Forschung. Nur so wird es möglich sein, die Eigendynamik von dem wissenschaftlich-technischen Moloch zu stoppen und in eine positive, lebensbejahende Bahn zu lenken. So, wir sind am Ende der vierten Sendung über Gentechnologie und Rüstung. In 3 Wochen melden wir uns wieder mit der 5. Sendung zum Thema Ethik und Gentechnologie. Mit dem Titel «Dürfen wir, was wir können?». Im Studio waren die Monika, die Vreni, der Hermann und an der Technik der Bernhard. Ciao zusammen.
If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you.